Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isjonen kreuz und quer durch Korea unter anderem über eine außergewöhnliche Doktorarbeit eines Koreaners, die es in ein britisches Museum schaffte. Sie hören außerdem Asien kompakt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Yi schließt finanzielle Notverordnung wegen Energieversorgung nicht aus. Regierung stellt neuen Nachtragshaushalt auf. UN-Menschenrechtsrat verabschiedet 24. Jahr in Folge Resolution zur Menschenrechtslage Nordkorea. Präsident Lee Jae-myung hat angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit aufgrund des anhaltenden Kriegs im Nahen Osten erklärt, dass er bei Bedarf gemäß der Verfassung eine Notverordnung zu den Staatsfinanzen erlassen könnte. Die entsprechende Äußerung machte Lee zum Auftakt der Kabinettssitzung am Dienstag. Als Folge des Kriegs im Nahen Osten sei die Weltwirtschaft alarmiert. Für Südkorea seien angesichts dessen hoher Auslandsabhängigkeit und des hohen Anteils des Nahen Ostens an der Energieversorgung gründliche Kontrollen und detaillierte Notfallmaßnahmen erforderlich, sagte er. Lee betonte, dass in einem dringenden Fall eine fiskalische Notverordnung nach der Verfassung erlassen werden könne. Gemäß Artikel 76 der südkoreanischen Verfassung ist der Staatspräsident dazu befugt, beispielsweise in einer schweren Wirtschaftskrise ohne Zustimmung der Nationalversammlung dringend fiskalische Maßnahmen zu verhängen. Die Regierung hat einen Plan für einen Nachtragshaushalt in Höhe von 26,2 Billionen Won oder 17 Milliarden Dollar aufgestellt. Damit will sie auf die Krise infolge des Kriegs im Nahen Osten reagieren. Der Haushaltsentwurf wurde auf der Kabinettssitzung am Dienstag beschlossen. Mit dem Zusatzbudget sollen die Gesamtausgaben in diesem Jahr um 11,8% zum Vorjahr auf 753,1 Billionen Won oder 490 Milliarden Dollar steigen. Abzüglich 9,7 Billionen Won oder 6,3 Milliarden Dollar für Zuweisungen an Gebietskörperschaften werden 15,5 Billionen Won oder 10 Milliarden Dollar von den überschüssigen Steuereinnahmen für das Zusatzbudget eingesetzt. Der größte Teil, nämlich 10,1 Billionen Won oder rund 6,6 Milliarden Dollar, ist für die Entlastung der Bevölkerung wegen der hohen Ölpreise vorgesehen. Geplant sind Abfindungen für die unteren 70% der Einkommensskala und ein Schadensausgleich wegen des Ölpreisdeckels. Industrieminister Kim Jong-un hat erklärt, dass die Regierung im Falle einer weiteren Eskalation im Nahen Osten die Bevölkerung zu drastischeren Maßnahmen als einem turnusmäßigen Autofahrverbot aufrufen könnte. Diese Äußerung machte Kim am Dienstag in einer Sendung der Rundfunkanstalt KBS. Spritpreise von über 1.900 Won pro Liter stellten bereits eine Belastung für Geringverdiener und gefährdete Gruppen dar. Wenn möglich, werde man Bemühungen unternehmen, damit die Unannehmlichkeiten für die Bevölkerung so gering wie möglich gehalten würden, sagte er. Über die Freigabe von Ölreserven werde Ende April oder im Mai unter Berücksichtigung der dann geltenden Umstände entschieden, erklärt er weiter. Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen hat am Montag eine Resolution zur Menschenrechtslage Nordkorea angenommen. Laut dem südkoreanischen Außenministerium wurde die Resolution auf der 61. Sitzung des Menschenrechtsrats in Genf im Konsens und ohne Abstimmung angenommen. Südkorea ist als Mitsponsor beteiligt. Eine Resolution zu Menschenrechten in Nordkorea wurde seit 2003, als es noch die Menschenrechtskommission, die Vorläuferorganisation des Menschenrechtsrats, gab, das 24. Jahr in Folge verabschiedet. In der Resolution werden die organisierten und umfangreichen Menschenrechtsverstöße sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Nordkorea verurteilt. Auch wird die Umsetzung der vorhandenen Resolutionen der UN-Generalversammlung und des Menschenrechtsrats zur Menschenrechtslage in Nordkorea verlangt. Die nordkoreanische Außenministerin Choi Soon-hee hat den Einsatz nordkoreanischer Truppen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine als Musterfall des Vertrags über eine umfassende strategische Partnerschaft zwischen Pjöngjang und Moskau bezeichnet. Die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS berichtet am Dienstag, dass Choi beim Treffen mit deren Chef Andrei Kondraschow in Pjöngjang eine entsprechende Äußerung gemacht habe. Choi sagte laut TASS, dass sich Machthaber Kim Jong-un auf einen bestimmten Artikel des umfassenden strategischen Partnerschaftsabkommens berufen und beschlossen habe, Truppen in die Region Kursk zu entsenden. Das sei ein vorbildlicher Fall für die Umsetzung dieses Abkommens. Die Ministerin habe auch gesagt, dass die Informationen von TASS zur Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Völkern beider Länder und zur Stärkung der Waffenbrüderschaft beitragen würden. Eine Delegation von TASS reiste auf Einladung der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA nach Nordkorea. Unternehmen der südkoreanischen Hanwha Group haben erstmals einen Auftrag der US-Marine bekommen. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet am Montag, dass sich Hanwha Defense USA und Hanwha Philly Shipyard am Programm der US-Marine Next Generation Logistics Ship beteiligen würden. Es ist der erste Vertrag mit der US-Marine seit der Gründung von Hanwha Defense USA und der Übernahme der Werft Hanwha Philly Shipyard. Von Interesse ist, ob der Auftrag als Katalysator für MASCA, Make American Shipbuilding Great Again, ein Projekt zur Wiederbelebung der US-Schiffbauindustrie durch die Zusammenarbeit zwischen Südkorea und den USA dienen wird. Hanwha Defense USA ist ein für die Verteidigungsindustrie in den USA zuständiges Unternehmen der Hanwha Group. Hanwha Philly Shipyard ist eine große Werft in Philadelphia. Sie wurde im Dezember 2024 von Hanwha übernommen. Präsident Lee Jae-myung hat sich am Dienstag mit einer Gruppe von Mitgliedern des US-Repräsentantenhauses getroffen. Er bat die US-Abgeordneten, die einer überparteilichen Forschungsgruppe zu Korea im Kongress angehören, um deren Meinung zu möglichen Entwicklungen im Nahen Osten. Beim Empfang der US-Parlamentarier am Sitz des Präsidialamtes Chongwa-dae dankte Lee dafür, sich inmitten der sehr komplexen und schwierigen Situation auf der ganzen Welt für Südkorea zu interessieren. Wie alle anderen Länder der Welt erlebe auch Südkorea viele Schwierigkeiten aufgrund des Kriegs im Nahen Osten, sagte Lee. Er würde gerne die Meinung der Abgeordneten zu dessen Verlauf oder Ratschläge für Südkorea hören. Südkoreas Industrieproduktion hat im Februar nach einem Rückgang im Vormonat wieder zugelegt. Das Ergebnis wird auf einen deutlichen Anstieg der Halbleiterproduktion zurückgeführt. Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Dienstag stieg der Produktionsindex für die Gesamtindustrie im Februar um 2,5% zum Vormonat auf 118,4. Im Januar war noch ein Rückgang verbucht worden. Die Produktion im Bergbau und verarbeitenden Gewerbe wuchs um 5,4% im Vormonatsvergleich. Dazu trug das Wachstum von 28,2% bei der Halbleiterproduktion bei. Der Index der Einzelhandelsumsätze, ein Indikator für die Konsumentwicklung, blieb gegenüber dem Vormonat unverändert. Die Anlageinvestitionen stiegen um 13,5% zum Vormonat. Damit ging es den zweiten Monat in Folge aufwärts. Die K-Pop-Gruppe BTS hat mit ihrem neuesten Song Swim erneut die US-Single-Charts Billboard Hot 100 erobert. Billboard gab am Montag bei der Ankündigung der neuesten Charts bekannt, dass der Song aus dem fünften Studioalbum von BTS den Spitzenplatz der Hot 100 erreicht habe. Swim ist das siebte Lied der siebenköpfigen Gruppe, das an die Spitze der wichtigsten US-Singlecharts gelangte. Dynamite von BTS hat im Jahr 2020 als erstes K-Pop-Lied die Spitze der Hot 100 erreicht. Der Erfolg konnte anschließend mit Savage Love, Life Goes On, Butter, Permission to Dance und My Universe wiederholt werden. Mit 7 Nummer 1 Hits in den Hot 100 Charts landeten BTS auf Platz 5 der Liste der Gruppen mit den meisten Nummer 1 Hits. Spitzenreiter sind die Beatles mit 20 Chartbreakern. Unter den koreanischen Sängerinnen und Sängern schafften es bislang lediglich BTS und die Mitglieder Jimin und Jungkook an die Spitze der Billboard Hot 100. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßt die Isuyan. Heute wollen wir über folgende Themen berichten. In Südkorea entdecken immer mehr ältere Menschen ihre Leidenschaft für Popstars. Was früher als Jugendkultur galt, entwickelt sich heute zu einer einflussreichen Bewegung, auch mit wirtschaftlicher Bedeutung. Näheres dazu erfahren Sie im ersten Teil der Sendung. Danach hören Sie in der Dienstagsrubrik Asien Kompakt aktuelle Meldungen aus Asien. Im dritten Teil erfahren Sie, dass eine Doktorarbeit aus Südkorea in Großbritannien für Aufmerksamkeit sorgt. Nicht nur ihr Inhalt, sondern auch ihre ungewöhnliche Form werden nun als Kunstwerk gewürdigt. Sie wird dauerhaft in einem Museum der Universität Oxford aufbewahrt. Zuerst hören Sie etwas Musik. Wie wär's heute mit dem Lied Good Day, gesungen von John Buck? Gute Unterhaltung damit.
내가 알던 그대 만나요. 나는 왜 또 설레 매일 보는 그대 얼굴에 난 머리도 좋은 편인데 왜 그대 볼 때마다 처음 같나요. 날마다 저 키스 같아서 너무 두근거려 혼자 매일 첫사랑을 해. 내 머릿속 작은 지우개 그대의 익숙함만 지우나 봐요. 'Have I told you that I loved you before? 120번째도 넘는 이 말 누가 그래 사랑한다 말 흔하다고 말하지 마요. Oh, good day 날이 좋은 날엔 난 느낌이 좋아 그대와 손잡고 어디든 멀리 떠날 수 있잖아. 오늘은 또 다른 모습으로 날 놀라게 해. 난 그대가 이래서 좋아 작은 표정만으로 딴 사람 같아. 120번째도 넘는 이 말 누가 그래 사랑한다 말 흔하다고 말하지 마요. Oh, good day 날이 좋은 날엔 난 느낌이 좋아 그대와 손잡고 어디든 멀리 떠날 수 있잖아.
In Südkorea verändert sich die Fankultur derzeit spürbar. Immer mehr Menschen aus der mittleren und älteren Generation engagieren sich aktiv als Fans von Popstars. Was lange Zeit als typische Jugendkultur galt, entwickelt sich somit zu einem generationsübergreifenden Phänomen. Einzelne Beispiele machen diesen Wandel besonders deutlich. So sorgte kürzlich eine über 70-jährige Designerin für Aufsehen, als sie sich öffentlich als Fan der K-Pop-Gruppe BTS outete. Auch bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler berichten immer wieder von ihrer Begeisterung für Popstars. Im Alltag zeigt sich diese Entwicklung ebenfalls klar. Viele ältere Fans besuchen Konzerte, kaufen Fanartikel oder suchen gezielt Orte auf, die mit ihren Lieblingskünstlern zu tun haben. Solche Aktivitäten werden häufig als eine Art Pilgerreise beschrieben. Besonders im Bereich der koreanischen Schlagermusik, dem sogenannten Trot, ist diese Entwicklung deutlich sichtbar. So berichtete etwa eine bekannte ältere Schauspielerin, dass sie in schwierigen Lebensphasen Trost in den Liedern des Sängers Im Young-un gefunden habe. Eine andere schilderte, dass sie nach einem Konzertbesuch selbst zum Fan geworden sei. Solche persönlichen Erfahrungen zeigen, welche emotionale Bedeutung Musik für viele ältere Menschen hat. Auffällig ist, dass diese älteren Fans oft besonders engagiert sind. Im Vergleich zu jüngeren Generationen verfügen sie häufig über mehr Zeit und finanzielle Mittel. Dadurch können sie ihre Interessen kontinuierlicher verfolgen und ihre Lieblingskünstler aktiv unterstützen. Diese Entwicklung hat auch wirtschaftliche Auswirkungen. So ist der Anteil älterer Konzertbesucher in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. So stieg der Anteil der über 50-Jährigen, die Konzerttickets kauften, von 5,5% im Jahr 2019 auf 9,7% im Jahr 2022 und hat sich damit innerhalb weniger Jahre nahezu verdoppelt. Fachleute gehen davon aus, dass der tatsächliche Anteil noch höher liegt, da Tickets oft über jüngere Familienmitglieder gebucht werden. Viele dieser Fans betonen, dass sich ihre Lebenssituation verändert hat. Während sie in jüngeren Jahren wenig Zeit oder finanzielle Möglichkeiten hatten, können sie sich heute intensiver ihren Interessen widmen. Konzertbesuche, Fantreffen und gemeinsame Aktivitäten werden so zu einem festen Bestandteil ihres Alltags. Im Zentrum dieser Entwicklung steht jedoch vor allem die veränderte Rolle dieser Generation innerhalb der Fankultur. Studien zeigen, dass Menschen im Alter von 50 bis 60 Jahren zu einer immer wichtigeren Konsum- und Unterstützungsgruppe geworden sind. Sie beteiligen sich nicht nur am Kauf von Fanartikeln, sondern unterstützen ihre Lieblingssänger auch durch Spenden, Werbeaktionen oder organisierte Kampagnen. Auch eine Analyse der südkoreanischen Finanzgruppe Hana zeigt, dass sich die Fankultur längst über die jüngeren Zielgruppen hinaus ausbreitet. In dem Bericht über die sogenannte Opal-Generation, also ältere Menschen mit einem aktiven Lebensstil, wobei Opal für Old People with Active Lives steht, wird festgestellt, dass sich die Fanaktivitäten schnell in die Altersgruppen der 50- bis 60-Jährigen hinein ausdehnen. Diese Gruppe tritt zunehmend als zentrale Konsumentenschicht im sogenannten Fandom-Markt auf. In diesem Zusammenhang sprechen Fachleute von sogenannten aktiven Senioren. Damit sind ältere Menschen gemeint, die ihren Alltag bewusst gestalten und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Die Fankultur bietet hierfür eine geeignete Plattform. Ein wichtiger Hintergrund ist die biografische Erfahrung dieser Generation. Viele der heutigen 50- bis 60-Jährigen haben bereits in den 1990er Jahren Erfahrungen mit Popkultur und Fanbewegungen gesammelt. Nun knüpfen sie daran an und passen sich gleichzeitig den heutigen, stärker organisierten und digitalen Formen der Fankultur an. Experten betonen daher, dass es sich weniger um ein völlig neues Phänomen handelt, als um eine Weiterentwicklung. Die frühere Fangeneration ist älter geworden und bleibt ihrer Leidenschaft in neuer Form treu. Neben wirtschaftlichen Faktoren spielen auch soziale Aspekte eine wichtige Rolle. Mit zunehmendem Alter ergeben sich oft weniger Möglichkeiten, neue soziale Kontakte zu knüpfen. Fanaktivitäten können hier eine wichtige Funktion übernehmen, da sie Austausch, Gemeinschaft und Zugehörigkeit ermöglichen. Zudem berichten viele Fans, dass sie durch ihre Aktivitäten neue Energie gewinnen. Musik wird dabei nicht nur als Unterhaltung, sondern auch als emotionale Unterstützung im Alltag wahrgenommen. Ein zentraler weiterer Aspekt ist das Konsumverhalten. Ältere Fans sind eher bereit, Geld für Dinge auszugeben, die ihnen persönlich wichtig sind. Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang von wertorientiertem Konsum. Diese Haltung stärkt zugleich die wirtschaftliche Bedeutung der Fan-Communities. Auch gesellschaftlich wird dieser Wandel zunehmend sichtbar. Ältere Menschen sind heute insgesamt aktiver und gesünder als frühere Generationen. Sie suchen verstärkt nach kulturellen und sozialen Aktivitäten außerhalb des eigenen Zuhauses. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum sich auch die Fankultur verändert. Sie bietet die Möglichkeit, neue Interessen zu entwickeln und sich aktiv in Gemeinschaften einzubringen. Hören Sie nun Asien kompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzau.
Hallo, liebe Hörer.
In vielen Ländern Asiens wird derzeit mit ungewöhnlichen Maßnahmen auf die Energiekrise reagiert. Auslöser ist die angespannte Lage im Nahen Osten, die weltweit zu steigenden Preisen für Öl und Gas führt. Um die Folgen abzufedern, greifen mehrere Staaten erneut auf Strategien aus der Corona-Pandemie zurück.
Laut Berichten der Nachrichtenagentur Reuters setzen Länder wie Thailand, die Philippinen, Pakistan und Sri Lanka vor allem auf Maßnahmen zur Reduzierung des Verkehrs. Die Behörden setzen wieder verstärkt auf Homeoffice und verkürzte Arbeitswochen. Dienstreisen werden eingeschränkt oder gestrichen. Das Ziel besteht darin, den Energieverbrauch spürbar zu senken.
Thailand hat Anfang des Monats in vielen Behörden auf Heimarbeit umgestellt. Auf den Philippinen gilt für große Teile des öffentlichen Dienstes eine Viertagewoche. Zudem sind Präsenztermine, Schulungen und Dienstreisen weitgehend untersagt. Auch Pakistan hat ähnliche Maßnahmen eingeführt. Viele Beschäftigte arbeiten im Wechsel von zu Hause, Schulen wurden zeitweise geschlossen und Universitäten unterrichten online.
Sri Lanka geht noch einen Schritt weiter. Dort ist der Mittwoch regelmäßig arbeitsfrei, um Energie zu sparen. Gleichzeitig bittet die Regierung auch Privatunternehmen, sich an der Vier-Tage-Woche zu orientieren. In Vietnam werden Firmen zur Heimarbeit ermutigt, während die Bevölkerung angehalten ist, private Fahrzeuge weniger zu nutzen und stattdessen öffentliche Verkehrsmittel zu verwenden.
Parallel dazu setzen viele Regierungen auf finanzielle Entlastung. Auf den Philippinen erhalten Beschäftigte im öffentlichen Verkehr Treibstoffzuschüsse und in einigen Städten können Arbeitnehmer und Studierende kostenlos Bus fahren. Auch Malaysia will seine Benzinsubventionen deutlich erhöhen.
Diese Maßnahmen zeigen, wie stark die Energiekrise den Alltag beeinflusst. Gleichzeitig stehen die Regierungen vor einem Dilemma. Während niedrige Zinsen in der Pandemie die Wirtschaft stützten, treiben steigende Energiepreise nun die Inflation. Zinssenkungen sind daher kaum möglich. In einigen Ländern wird sogar über weitere Erhöhungen nachgedacht. Experten halten es zudem für möglich, dass je nach Entwicklung der Lage noch strengere Einschränkungen folgen könnten.
In Japan spricht sich eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung für eine stärkere Verteidigungsfähigkeit aus. Hintergrund sind die wachsenden sicherheitspolitischen Spannungen in der Region.
Laut einer Umfrage der Zeitung Yomiuri Shimbun und der Denkfabrik Japan Institute of International Affairs befürworten 74% der Befragten eine Stärkung der Verteidigung. Auch eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben findet mit 58% mehrheitlich Zustimmung.
Gleichzeitig zeigt sich eine klare Zurückhaltung bei der Rüstungsindustrie. 60% lehnen eine Ausweitung von Waffenexporten ab, nur 37% sprechen sich dafür aus.
Große Zustimmung gibt es hingegen für die sogenannten drei nicht-nuklearen Prinzipien Japans, also den Verzicht auf Besitz, Herstellung und Stationierung von Atomwaffen. Zwischen 79% und 84% wollen diese Grundsätze beibehalten. Auch das Bündnis mit den USA wird von 79% der Befragten als wirksame Abschreckung bewertet.
In China gewinnt ein neuer Beruf zunehmend an Bedeutung, der sogenannte KI-Trainer. Dabei handelt es sich um Fachkräfte, die künstliche Intelligenz mit Daten versorgen, trainieren und ihre Anwendung in der Praxis optimieren. Hintergrund ist der rasche Ausbau der KI als strategische Schlüsselindustrie, ein Bereich, den die Regierung gezielt fördert.
Wie die Parteizeitung Renmin Ribao berichtet, haben allein in Shanghai im vergangenen Jahr rund 16.300 Menschen an entsprechenden Qualifikationsprüfungen teilgenommen, von denen mehr als 10.900 ein Zertifikat erhielten. Damit gehört der Beruf zu den am schnellsten wachsenden neuen Tätigkeitsfeldern.
Gleichzeitig ist die Nachfrage nach solchen Fachkräften deutlich gestiegen, in einigen Bereichen um über 30%. Unternehmen berichten, dass offene Stellen oft lange unbesetzt bleiben und die Rekrutierung zunehmend aufwendig und kostenintensiv wird.
Das Berufsbild hat sich dabei stark weiterentwickelt. Während es anfangs vor allem um einfache Datenaufbereitung und Bewertung ging, umfasst die Arbeit heute auch spezialisierte Datenverarbeitung für einzelne Branchen sowie die Feinabstimmung von Modellparametern.
Hinzu kommen neue Aufgaben wie die Entwicklung sogenannter verkörperter KI-Systeme, die mit ihrer Umwelt interagieren. Damit steigen auch die Anforderungen deutlich. In vielen Bereichen sind inzwischen spezifische Fachkenntnisse notwendig.
Gefragt sind vor allem hybride Profile, also Fachleute mit technischem Wissen und branchenspezifischer Erfahrung. Die Regierung setzt daher verstärkt auf praxisorientierte Ausbildungen und neue Berufsbilder, um Arbeitsplätze zu schaffen und insbesondere jungen Menschen Perspektiven zu eröffnen. In den vergangenen 5 Jahren war mehr als ein Viertel der neu geschaffenen Berufe in China direkt mit KI verbunden.
Das war's wieder mit Asien Kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
Eine außergewöhnliche Doktorarbeit aus Südkorea hat ihren Platz in einer der renommiertesten Museumssammlungen Großbritanniens gefunden. Die Arbeit des Medienkünstlers und Professors Lee Jin-jun wird künftig dauerhaft im Ashmolean Museum der Universität Oxford aufbewahrt und ausgestellt. Das Besondere daran, nicht nur der wissenschaftliche Inhalt, sondern auch die äußere Form der Arbeit wurde als sammlungswürdig anerkannt. Die Dissertation wurde auf einem rund 10 Meter langen Papierstreifen aus traditionellem koreanischem Hanji gedruckt, also auf handgeschöpftem Papier, das in Korea seit Jahrhunderten verwendet wird. Das Korea Advanced Institute of Science and Technology, kurz KAIST, teilte mit, dass es sich um einen außergewöhnlichen Fall handelt. Das Ashmolean Museum, das im Jahr 1683 gegründet wurde und somit das älteste Universitätsmuseum der Welt ist, nimmt nur selten Werke lebender Künstler in seine Sammlung auf. Die Aufnahme einer Doktorarbeit in diese Sammlung gilt als besonders ungewöhnlich, zumal es sich um das erste Werk dieser Art eines zeitgenössischen koreanischen Künstlers handelt. Die Dissertation trägt den Titel Empty Garden, A Liminoid Journey to Nowhere in Somewhere. Inhaltlich beschäftigt sie sich mit dem Konzept des leeren Gartens, das auf die Tradition der Gelehrtenkultur der Joseon-Zeit zurückgeht. Damit ist ein imaginärer Garten gemeint, der nicht real existiert, sondern im Geist entworfen wird, ein Ort der Reflexion und innerer Bewegung. Dieses Konzept spiegelt sich auch in der Form der Arbeit wider. Die Dissertation ist nicht als klassisches Buch gestaltet, sondern als durchgehende Bild- und Textrolle. Beim Lesen bewegt man sich entlang der 10 Meter langen Fläche. Dadurch entsteht eine Art körperliche Erfahrung, die an das Spazieren durch einen Garten erinnert. Lesen wird so zu einer räumlichen und sinnlichen Handlung. Laut der Universität wurde die Arbeit bewusst so konzipiert, dass sie über das reine Lesen hinausgeht. Sie soll Bewegung, Wahrnehmung und Denken miteinander verbinden. Damit knüpft sie an ostasiatische Traditionen an und überträgt diese zugleich in einen zeitgenössischen Kontext, in den auch digitale Technologien einbezogen werden. Tatsächlich versteht sich die Arbeit nicht nur als wissenschaftliche Untersuchung, sondern auch als künstlerisches Experiment. Im Zentrum steht die Frage, wie sich menschliche Wahrnehmung, Erinnerung und Sinneserfahrung in einer Zeit von künstlicher Intelligenz und datengetriebenen Technologien neu denken lassen. Die wissenschaftliche Qualität der Dissertation wurde bereits bei ihrer Einreichung anerkannt. Im Jahr 2020 erhielt sie im Promotionsverfahren an der Universität Oxford die Bestnote und wurde ohne Überarbeitungen angenommen. Unabhängig davon prüfte das Ashmolean Museum die Arbeit über mehrere Jahre hinweg. Erst nach rund 5 Jahren interner Bewertung entschied sich die Institution, die Dissertation als Sammlungsobjekt anzukaufen. Ausschlaggebend waren dabei die künstlerische Gestaltung, die kulturelle Tiefe und der intellektuelle Anspruch. Eine Kuratorin des Museums erklärte, die Arbeit eröffne in vielerlei Hinsicht neue Perspektiven, sowohl durch die verwendeten Materialien und Techniken, als auch durch die Art und Weise, wie unterschiedliche Räume und Bedeutungsebenen miteinander verbunden werden. Auch die persönliche Geschichte des Autors spielte bei der Entstehung eine Rolle. Während seiner Zeit in Oxford war Yi Jin-jun zeitweise auf einen Rollstuhl angewiesen. In dieser Phase setzte er sich intensiv mit den Themen Bewegung und Stillstand auseinander, Aspekte, die später auch in die Konzeption seiner Arbeit einflossen. Der Autor selbst äußerte die Hoffnung, dass seine Dissertation durch die Aufnahme in die Sammlung des Museums langfristig als Bezugspunkt dienen könnte. Ihm sei es insbesondere darum gegangen, ostasiatische Denkweisen in den globalen Diskurs über Kunst, Technologie und Wahrnehmung einzubringen. Heute arbeitet er an der Schnittstelle von Kunst, Technologie und Geisteswissenschaften. Neben seiner Professur am KAIST ist er auch international tätig, unter anderem als Gastwissenschaftler in Oxford und als Dozent in den USA. Als Medienkünstler hat er unter anderem Projekte realisiert, die digitale Daten in künstlerische Formen übersetzen. Ein Beispiel ist ein Werk, das auf biometrischen Daten des K-Pop-Künstlers G-Dragon basiert. Ein weiteres Beispiel sind großformatige Installationen im öffentlichen Raum, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Seine Arbeiten verbinden technologische Innovation mit ästhetischer Erfahrung und werden sowohl in Korea als auch international ausgestellt. Mit dem Lied Passionate Goodbye, gesungen von Toy, beenden wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis morgen. I'm not afraid to die. Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg, aus dem Jahr 2017, eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist Tangnan Anja. Tangnan Anja heißt auf Deutsch so viel wie Ich mein das ernst oder Ist das krass? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Kim Tak-soo ist ein Kampfsportler. Nach langer Zeit trifft er auf Ko Dong-man und provoziert ihn. Doch Dong-man schlägt Tak-soo mit einem einzigen Fußtritt K.O. Tak-soos Manager Yang Tae-hee lässt Tak-soo daraufhin wissen, dass die Story von einem normalen Menschen, der einen Kampfsportler K.O. geschlagen hat, viel Aufmerksamkeit erhält.
Oh, 박수야, 박수야. 여론, 와, 막, 뭐, 지금, 막, 장난 아니야, 여론이요. 그러면은, 그, 오늘부터 리벤지 매칭으로다가, 뭐, 훈련 스케줄 좀 짜들어둘까? 아니, 상대편 기술도 좀 분석하고, 또.
형은 정신을 못 차리지? 아, 그런 것 같아.
아, 뜨거워. 나 아이스 먹잖아.
An einer Stelle sagt Tak-soos Manager hier, 여론 지금 장난 아니야. Die Aufmerksamkeit ist echt krass gerade.
장난 아니야.
장난 아니야.
장난 아니야.
Mit 장난 아니야 kann man zum einen sagen, dass man keine Scherze macht und das, was man gerade sagt, ernst meint. 웃지 마, 장난 아니야. 네, lach nicht, ich meine das ernst. Okay. Hier noch ein Beispiel. 설마 네가 혼자 그 일 다 했어? 장난 아니야. 밤새워서 진짜 다 했어. Du hast das doch nicht alles alleine gemacht. Doch, im Ernst. Ich habe die Nacht durchgemacht und das wirklich alles erledigt. Hören Sie Letzteres einmal als Beispielkonversation.
설마 네가 혼자 그 일 다 했어?
장난 아니야. 밤새워서 진짜 다 했어.
설마 네가 혼자 그 일 다 했어?
장난 아니야. 밤새워서 진짜 다 했어. 설마 네가 혼자 그 일 다 했어?
장난 아니야. 밤새워서 진짜 다 했어.
설마 네가 혼자 그 일 다 했어?
장난 아니야. 밤새워서 진짜 다 했어.
Zum anderen kann man damit auch zum Ausdruck bringen, dass etwas viel stärker oder größer ist, als man gedacht hatte. 맛이 장난 아니야. 그러게, 진짜 맛있다. Das schmeckt echt krass. Stimmt, das ist echt lecker. Hier noch ein Beispiel. 노래 실력이 장난 아니야. 어, 정말 잘하더라. Die kann ja krass singen. Ja, sie ist wirklich gut. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
노래 실력이 장난 아니야.
어. 정말 잘하더라.
노래 실력이 장난 아니야.
어, 정말 잘하더라.
노래 실력이 장난 아니야.
어, 정말 잘하더라.
노래 실력이 장난 아니야.
어, 정말 잘하더라.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 장난 아니야 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute geht es bei uns um die Erzählung Der abgelegene Ort von Zhang Eun-jin aus dem Jahr 2018. Es war der erste Abend nach unserem Umzug. Draußen pfiff der Wind, und jedes Mal, wenn er die Fenster erzittern ließ, drang kalte Luft ins Zimmer. Meine jüngere Schwester und ich hatten das Licht gelöscht, uns jeweils mit zwei Decken zugedeckt und diese bis zu den Ohren hochgezogen. Im Umzugswirbel hatten wir ganz vergessen, Öl in die Heizung zu geben, und nun bibberten wir vor Kälte. Wie sind wir bloß hier hingeraten? Fensterscheiben aus Papier, sowas sehe ich zum ersten Mal. Ich auch. Zwei Schwestern, die einem Betrug zum Opfer gefallen sind, haben sich entschlossen, an einen entlegenen Ort zu ziehen. Nicht einmal ein Bus fährt hier draußen. Sie bewohnen nun eines von insgesamt 9 Zimmern in einem kleinen alten Gebäude, das von den Vermietern aufgrund seines Grundrisses das quadratische Haus genannt wird. Für die Bewohner gibt es einen Raum mit 3 Münzwaschmaschinen, eine gemeinsame Toilette, einen Duschraum und einen kleinen Innenhof. Wenn man auf die Toilette wollte, schnappte man sich das Klopapier, öffnete die Tür, setzte sich auf die Holzdiele, um die Schuhe anzuziehen, und überquerte dann den länglichen Hof. Es war ein Gemeinschaftsklo, und jedes Mal, wenn ich mein Geschäft verrichtete, wurde mir wieder sehr deutlich bewusst, dass wir umgezogen waren. Wenn man am Tag 6-mal aufs Klo ging und sich auf den Abort hockte, kam einem 6-mal am Tag der Gedanke an all die Beschwerlichkeiten, die Armut mit sich brachte. Meine Schwester verkniff sich deshalb den Gang zur Toilette immer so lange wie möglich und trank absichtlich immer nur sehr wenig. Die jüngere der beiden Schwestern hat nach ihrem Japanischstudium als Reiseführerin für japanische Touristen gearbeitet, die Arbeit aber aufgegeben, weil sie die Tyrannei ihres Chefs nicht mehr ertragen konnte. Nun arbeitet sie als Aushilfe in einem 24-Stunden-Laden. Doch sie überlegt, ob sie auch mit dieser Arbeit aufhören soll, weil die Anfahrt zur Arbeit so umständlich geworden ist. Die große Schwester hat sich als Lehrerin an einer Schule beworben und wartet nun auf das Ergebnis der schriftlichen Prüfung. Bis dahin hilft sie einer ehemaligen Studienkollegin, die einen Kindergarten leitet, und arbeitet als Nachhilfelehrerin. Als ich in der vergangenen Nacht auf den Hof trat, um zum Klo zu gehen, bemerkte ich, dass in allen 9 Zimmern Licht brannte. Das heimelige Licht drang durch die Papierfensterscheiben nach draußen und erhellte den Hof, und mich befiel plötzlich ein friedvolles Gefühl von Sicherheit. In einem der Zimmer wurde etwas gekocht, aus einem anderen klang das Radio. Und wie ich so all die erleuchteten Zimmer sah, kam es mir vor, als seien all die Menschen, die hier wohnten und einander doch nie getroffen hatten, miteinander vertraut. Menschen, die die gleiche Adresse hatten wie ich und nun nach getaner Arbeit wieder nach Hause zurückgekehrt waren. Während ich dies dachte, vergaß ich einen Moment lang, dass ich eigentlich zur Toilette hatte gehen wollen, stand dort mitten auf dem Hof und blickte mich um. Obwohl ich wusste, dass es 9 Zimmer waren, zählte ich jedes der erleuchteten Fenster noch einmal mit dem Finger ab. Die Bewohner des quadratischen Hauses schienen nur durch das Licht und durch die Geräusche zu erkennen zu geben, dass sie da waren. Durch die ins Licht getauchten Fenster und das Geräusch der sich öffnenden und schließenden Fenster, das Geräusch der schlurfenden Schuhe und das Geräusch des Atems, das so leicht war wie die Fensterscheiben aus Papier.
작중에 그려진 자매의 삶은 굉장히 고되고 또 쓸쓸하죠. 하지만 네모집이라는 설정에서 작가의 따뜻한
Das Leben der Schwestern ist hart und einsam. Aber in dem quadratischen Haus, wo man den Innenhof überqueren muss, kommt es zu Begegnungen mit den anderen Bewohnern. Obwohl jeder einen anstrengenden Alltag zu bewältigen und eigentlich gar keinen Freiraum hatte, sich um das Leben anderer zu kümmern, kommt es dazu, dass die Schwestern immer wieder bemerken können, dass auch andere da sind, denen es ganz ähnlich geht wie ihnen. Allein solch eine einfache Erkenntnis spendet bisweilen Trost. Das Bild der einsam dastehenden jungen Frau, die allein durch das Licht, das durch die Papierfenster auf den Hof fällt, Trost empfindet, ist wirklich schön beschrieben.
사람들의 존재를 확인하고 또 그 불빛을 세어가면서 위안받는 주인공의 모습이 참 슬프고 아름답게 그려져 있습니다.
Literaturkritikerin Chun So-young über die besondere Atmosphäre des nächtlichen Innenhofes in dieser Geschichte. Sie sind doch neu in Nummer 9 eingezogen. Ich wohne in Nummer 3, sagte die junge Frau. Aha, antwortete ich. Nummer 9 ist ein gutes Zimmer, obwohl es ein bisschen zieht. Allen, die dort gewohnt haben, ist es gut ergangen und sie konnten wieder ausziehen, sagte die Frau. Die Frau aus Nummer 3, die als Arzthelferin arbeitet, ist sehr freundlich und leiht den Schwestern auch ihr Fahrrad aus. Die jüngere Schwester gibt schließlich ihren Ladenjob auf und erkundigt sich, ob es nicht einen anderen Laden in der Nähe gäbe, wo sie arbeiten könne. So freunden sie sich miteinander an. Doch bis dahin ist die Frau aus Nummer 3 die einzige Bewohnerin des Gebäudes, die sie zu Gesicht bekommen haben. Alle anderen haben sie nie gesehen. Heute wollte ich meine Unterwäsche waschen. Als ich in die Waschküche trat, stand dort ein Mann von hagerer Gestalt und bediente eine der Waschmaschinen. Ich sah ihn zum ersten Mal. Ich zögerte mit einer Begrüßung. Auch er wirkte unsicher und schließlich blieben wir stumm. Der Mann wich zwar einen Schritt zur Seite, damit ich die zweite Waschmaschine benutzen konnte, aber meine Unterwäsche zu waschen erschien mir in diesem Moment doch etwas gewagt. Aber schließlich dachte ich mir, dass man sich ja vermutlich ohnehin nur kurz sehen würde, warf eine Münze ein und stopfte meine Unterwäsche in die Waschtrommel. Als ich aufstand, um Waschpulver zu holen, war der Mann nicht mehr zu sehen. Ich hatte das Gefühl, als sei er absichtlich gegangen. Mir ging noch allerlei durch den Kopf, und so fand ich bis spät in die Nacht keinen Schlaf. Ich zog mir etwas über und ging hinaus. Seit dem Morgen hatte es heftig geschneit und auf dem Hof lag eine dicke Schneedecke. Ich hob etwas Schnee auf und presste ihn mit der bloßen Hand zu einer Kugel zusammen. Da hörte ich, wie sich hinter mir eine Tür öffnete. Ich drehte mich um und sah in Nummer 5 den Mann, dem ich vorhin in der Waschküche begegnet war. Vielleicht war er verwirrt, weil er mich dort mitten in der Nacht alleine auf dem Hof Schneekugeln rollen sah. Jedenfalls ging er zurück ins Zimmer und schloss die Tür. Ich hatte ein etwas schlechtes Gewissen, weil ich ihn vielleicht vom Gang zur Toilette abgehalten haben mochte, aber trotzdem fuhr ich fort, meine Schneekugel zu rollen. Es geschah in diesem Moment. Der Mann aus Nummer 5 öffnete erneut die Tür, zog seine Schuhe an, kam auf den Hof und begann nun ebenfalls eine Schneekugel zu rollen. So rollten wir wortlos den Schnee zu zwei großen Kugeln, und da meine etwas größer war, setzten wir sie nach unten und seine obendrauf. Dann ging er wieder ins Zimmer. Wenn er nicht gewesen wäre, hätte ich bestimmt noch kältere Hände bekommen. Die große Schwester erfährt schließlich das Ergebnis ihrer Prüfung. Sie ist durchgefallen. Die kleine Schwester tröstet sie. Kopf hoch, wir sind doch noch jung. Ich frage mich, ob durch solche Erfahrungen nicht vielleicht so etwas entsteht wie Jahresringe. Du weißt doch, wie bei einem Baum, der immer weiter wächst. Es ist der Weihnachtsabend, der Abend, an dem in Korea die Liebespaare miteinander ausgehen. Weihnachten, das Fest der Nächstenliebe. Die beiden Schwestern sitzen in ihrem Zimmer und stoßen mit Dosenbier an. Auch eine Kerze haben sie angezündet. Da hören sie vom Eingangstor her Stimmen, junge Leute, die aus der Kirche kommen, von Tür zu Tür gehen und Weihnachtsgrüße rufen. Und so haben die beiden Schwestern ein wenig das Gefühl, dass Weihnachten auch zu ihnen gekommen ist. Es ist schon spät in der Nacht und sie wollen nun schlafen gehen. Da hören sie, wie sich draußen eine Tür öffnet und jemand herausgerannt kommt. »Schnell, lasst mich bitte rein, ich muss mich verstecken!« Es ist die Frau aus Nummer 3. Schnell lassen sie sie herein. Die Frau springt in den Kleiderschrank, um sich zu verstecken. Noch ehe die beiden Schwestern begreifen, was hier eigentlich vor sich geht, wird die Tür wieder aufgerissen und ein Mann mit blutunterlaufenen Augen schaut herein. »Was fällt Ihnen ein, hier einfach so hereinzuplatzen?« ruft die jüngere Schwester. Der Mann verschwindet wieder. Nach einer Weile kommt die Frau aus dem Kleiderschrank. »Das war mein Ex-Freund. Er akzeptiert einfach nicht, dass ich mich von ihm getrennt habe. Ich dachte, hier draußen würde er mich nicht finden«, sagte sie. »Aber hier wohnen doch auch Leute«, sagte meine Schwester. Einen Tag darauf ist die Frau aus Nummer 3 verschwunden. »Vielleicht ist sie an einen Ort gegangen, der noch weiter draußen liegt, wo nicht einmal Weihnachten hinkommt«, dachte ich bei mir. Da bekommt die jüngere Schwester plötzlich eine Nachricht von einer früheren Kommilitonin, von Fumiko aus Japan, die damals als Austauschstudentin an der gleichen Uni studiert und mit ihr gemeinsam koreanisch-japanischen Sprachaustausch betrieben hat. Von Fumiko erfährt die jüngere Schwester, dass in Japan verzweifelt Arbeitskräfte gesucht werden. Sie trifft den Entschluss, nach Japan zu gehen, um dort weiter Japanisch zu lernen und eine Arbeit zu finden. Sie fragt die große Schwester, ob sie nicht mitkommen wolle, doch diese entgegnet: »Meine Träume liegen doch hier.« So kommt es, dass die beiden auseinandergehen. Einen Tag vor dem Abflug der jüngeren Schwester nach Japan. In dem Kindergarten, in dem die ältere Schwester gearbeitet hat, hat es Fälle von Kindesmisshandlungen gegeben. Der Kindergarten wird geschlossen. Die ältere Schwester ist nun auf dem Weg nach Hause. Sie geht am Markt vorbei, um der jüngeren Schwester zum Abschied ein paar leckere Sachen mitzubringen. Ich war fast zu Hause. Zum Glück war das Essen, das ich besorgt hatte, noch warm. Das Lieblingsessen meiner Schwester, etwas, das sie in Japan vermissen würde. Da es ihr letzter Abend hier war, bevor sie nach Japan ging, würde sie wahrscheinlich packen. Ich beschloss, ihr nichts vom Kindergarten zu erzählen, weil ich sie nicht belasten wollte. Ich stand mitten im Hof, hinter dem verrosteten Eingangstor, das offen stand, und versuchte eine Weile zu Atem zu kommen, während ich die Anzahl der Räume zählte, in denen Licht brannte. Es waren schon 5. Wenn meine Schwester weg wäre, würde ich diese quadratischen Lichter wahrscheinlich öfter zählen. In diesem Moment hörte ich jemanden hinter mir auftauchen und vernahm ein leises Murmeln, so als ob jemand zu sich selbst sprach. »Etwas spät dran heute.« Es war der Mann aus Nummer 5. Als er das Licht in seinem Zimmer anmachte, schimmerte die Tür mit den Papierfensterscheiben gelb. Nun waren es 6 beleuchtete Räume. Ich öffnete die Tür zu Nummer 9 und rief den Namen meiner Schwester. Das war Literatur zum Hören. Vielen Dank und bis nächste Woche, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.